Hey, es ist so schön, wieder mal hier vorne zu stehen, nach langer, langer Zeit. Und es war vor 2 Monaten nicht klar, ob das wieder oder wann das wieder möglich sein wird. Und ich bin einfach dankbar, Gott, dass es jetzt möglich ist. Das ist genial, ein großer Fortschritt. Ich habe euch mal erzählt, ja, danke. Ich habe mir schon überlegt, dass es vor allem für mich ein Geschenk ist oder für euch auch ein bisschen. Also, wir starten mit dieser neuen Predigtserie und ich möchte euch kurz erklären, worum es genau geht. Es gab so eine, Entschuldigung, es ist irgendwo hingesprungen. Genau. Es gab so eine Zeit in meinem Leben, da kam ich gerade aus dem Gefängnis und ich zog damals so in einem Viertel, in dem so richtig Ärger lauerte. Es war ein schwieriges Viertel. Da gab es Hotels, die waren viel, viel zu teuer für mich. Und ich wäre am liebsten damals im Gefängnis geblieben. Ich war völlig pleite, ich konnte überhaupt nichts zahlen. Das war nicht gerade das Rotlichtviertel, das war das violette Viertel. Und das gehörte jemandem, den ich eigentlich sehr, sehr schätzte und den ich sehr lieb habe. Aber diese Person wollte mich jetzt auspressen wie eine Zitrone. Wenn man eine Person lieb hat, ist das extrem brutal, oder? Da will jemand dich auspressen und lässt dir nichts mehr übrig an Geld. Jetzt denkt ihr, ja, das ist vor 20 Jahren passiert, das ist genau vor 10 Tagen passiert. Und wir haben genau dort Monopoly gespielt mit meiner Familie. Ja, genau, okay. Ich war gar nicht ich war schon im Gefängnis. Jetzt müsst ihr nicht der Feldzelt lügen. Ich war wirklich im Gefängnis beim Monopoly-Spiel. Und diese böse Person, die mich auspressen wollte, die ich eigentlich lieb habe, das war meine Tochter. Und die hat bis dahin, ihr dürft sie nach dem Gottesdienst dürft sie verprügeln. Genau. Der Pastor hat es gesagt, ihr dürft. Also, und bis dahin hat sie meistens verloren im Monopoly. Und ihr war vor 10 Tagen war ihr großer Tag, oder endlich. Sie war Aristoteles und Elon Musk und Ivan der Schreckliche zugleich. Alles, oder? Und als das Spiel zu Ende war, ich glaube, sie hätte am liebsten auf diesem Tisch dieses Monopoly für ewig stehen lassen, so als ein Symbol dafür, dass sie uns endlich bezwungen hat, oder? Und das für immer bleibt. Ja, ich habe die Familie bezwungen, vor allem meinen Vater, weil ich habe weitaus verloren. Und dann kam so die wichtigste Lektion vom Monopoly-Spiel. Das müsst ihr euch alle merken. Am Schluss geht alles zurück in die Kiste. So, nichts bleibt. Alles ist weg. Niemand kann ein Denkmal stehen lassen. Und jetzt übersetzt für unsere Predigtserie. Am Ende geht alles zurück in die Kiste. Und das wird mal unser Sarg sein. Am Schluss können wir nichts behalten. Kein Geld, kein Ruhm. Kein Ansehen, gar nichts. Und diese Predigtserie wollen wir mal alles umkehren. Wir schauen immer nach vorne, was kommt noch in meinem Leben. Und diese Predigtserie werden ganz, ganz nach hinten ins Leben und schauen mal an dem Tag und den Wochen, wo das Spiel zu Ende ist, wo wir sterben, wir schauen mal von dieser Perspektive zurück ins Leben und schauen, hey, was wird uns dann wichtig sein? Wen wollen wir dann sein? Und was wollen wir getan haben? Und was ist völlig egal? Es geht alles zurück in die Kiste. Und meine Tochter hasste das in diesem Moment. Das ist das Leben. Wir versuchen, etwas zu erreichen. Wir suchen Ansehen. Wir wollen etwas sein und Ruhm und Geld. Und am Ende ist alles vorbei und nichts bleibt. Und um das geht es in diesen Monaten. Jetzt sagt ihr, okay, stimmt, das weiß ich schon lange. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Das wissen wir alle. Das Problem ist, wir leben nicht so, als wäre es so. Wir versuchen, Dinge festzuhalten. Wir versuchen, etwas zu erreichen. Und das ist der Unterschied. Jetzt, als ich da im Spital wochenlang herumgelegen bin und ich nicht sicher war, was wird wieder funktionieren, kann ich meinen Job wieder tun oder bin ich in so einer Werkstatt, wo ich noch ein bisschen Nägel einschlage oder nicht, da habe ich mir überlegt, hey, was haben die letzten 50 Jahre was habe ich überhaupt getan? Was hat sich dabei gelohnt? Und wie habe ich meine Zeit investiert? Und wenn ich nochmals weitermachen kann, was würde ich ändern? Ich habe ein Buch hervorgenommen von John Ortberg, das habe ich schon mal gelesen, aber der hat da ganz, ganz gute Dinge darüber geschrieben, hat dieses Thema behandelt. Und ich hatte den Eindruck von Gott, hey, das ist nicht nur für mich, das ist für unsere Kirche. Lass uns das miteinander teilen, diese Perspektive mal, wenn wir von hinten her schauen. Und denn der Rückblick
Das werden wir noch sehen bei ganz vielen Menschen, wenn wir am Ende vom Leben sind. Der Rückblick, da erkennen Leute Dinge, die wir jetzt, wenn wir nur nach vorne schauen, nicht erkennen. Scheinbar macht uns das Alter oder kurz vor dem Todsein, macht uns weiser. Und wir sehen Dinge, die wir sonst nicht sehen. Also die entscheidende Frage heute ist, wie gestalte oder was mache ich in meinem Leben, damit ich am Schluss nichts bereuen werde? Nichts bereue von dem, was ich getan habe, aber auch nichts bereue von dem, was ich nicht getan habe, was ich verpasst habe. Denn es ist wie im Spiel. Wir können im Leben unsere Spielfigur nur nach vorne setzen. Es geht jeden Tag ein bisschen nach vorne und wir können nach vorne gehen, aber wir können niemals zurückgehen. Eine Frau, Bronnie Ware, sie hat ein Buch darüber geschrieben, weil sie mit ganz vielen Personen gesprochen hat und gefragt hat am Ende ihres Lebens, hey, wie siehst du das Leben im Rückblick? Ein Buch nur mit Geschichten von Leuten, die kurz vor dem Ende des Lebens sind. Und eine Geschichte ist die von Karl. Und Karl, der war Lehrer, der war extrem engagiert, der war beliebt bei den Schülern, war geachtet bei den Mitarbeitern. Und er war ein Mensch, ganz, ganz viele Menschen haben ihn bewundert, gesagt, wow, der führt ein cooles, gutes Leben. Aber zu Hause sah das völlig anders aus, sein Leben. Seine Frau, die hielt die Familie zusammen. Und die drei Kinder, die wuchsen heran, die machten ihre ersten Schritte, die sagten ihre ersten Worte, aber meist ohne ihn, ohne Karl. Und Karl war daheim, aber war daheim oft mit den Gedanken bei Schulbüchern, bei der nächsten Prüfung, bei Korrekturen, bei Gesprächen mit Mitarbeitern. Und sein Spruch war immer, hey, ich muss noch kurz etwas vorbereiten. Später, ich bin gerade in etwas drin. Und das wurde zu einem Refrain in seinem Leben. Das hat er immer und immer und immer wiederholt. Und dann am Ende, als er in Rente ging, versuchte er das alles aufzuholen. Er sagte sich, hey, was ich verpasst habe, hole ich jetzt auf. Aber die Zeit, die war weitergezogen. Seine Kinder hatten ihr eigenes Leben, an die kam er nicht mehr so einfach heran. Die Ehe war höflich, aber distanziert, kühl. Und dann kam seine Diagnose, die hieß Demenz. Und in den nächsten Monaten war Karl noch klar genug, um zu überlegen, was habe ich getan in meinem Leben, was ist hinter mir und was liegt noch vor mir. Und an einem Abend geht er zu seiner Frau und sagt so mit zitternder Stimme, hey, ich habe immer gesagt, später, später. Aber dieses später, das kam nie. Und ich war da, aber ich war nie wirklich bei euch. Und seine Frau hat seine Hand gehalten, nicht mehr aus Nähe, sondern einfach aus Treue und hat zu ihm gesagt, du warst immer beschäftigt, aber weißt du was? Die Kinder, die haben dich trotzdem geliebt und ich auch, aber es war oft schwer. Und dieser Karl, der hat geweint und gesagt, wenn ich nochmals leben könnte, ich würde weniger erreichen wollen, aber mehr mit euch lachen. Ich dachte einfach, ich hätte mehr Zeit. So ein Mann, der am Ende des Lebens steht und der musste bereuen. Und die Wahrheit ist, genau das kann jedem von uns hier drin, kann das passieren, jedem von uns. Und wir können das begreifen, erst am Ende des Lebens, wenn es zu spät ist, oder wir können das jetzt begreifen und noch etwas ändern. Einige von uns haben noch mehr Zeit, andere weniger, aber es ist nie zu spät, das noch zu ändern. Jemand, der das schon ganz, ganz früh begriffen hat, und ich hoffe, dass diese Geschichte jetzt auch die Jungen unter uns verstehen, ist ein bisschen speziell technisch gesehen, aber der hat mit 3 Jahren, hatte gerade stundenlang mit einem Kassettenrekorder gespielt. Und jetzt alle Jungen, versteht ihr, was ein Kassettenrekorder ist, was eine Kassette ist? Ja, die Österreicher verstehen es nicht. Es geht einfach nur immer nach vorne, so eine Spule, oder? Und wenn es zu Ende ist, musst du alles zurückspulen. Kein MP3-Player, kein weiß ich was. Okay. Und er hat mit einem Kassettenrekorder gespielt und dann hat er zu seiner Mutter aufgeblickt mit 3 Jahren und gesagt, Mama, weißt du, was das Problem ist mit dem Leben? Und die verdutzte Mutter hat gesagt, nein, mein Sohn, ich weiß nicht, was das Problem ist mit dem Leben, erzähl es mir. Dieser dreijährige Junge hat eine der ganz, ganz großen Weisheiten aus dem Leben gesagt. Er hat gesagt, das Problem mit dem Leben ist, man kann es nicht zurückspulen. Das geht nicht. Und diese Sache ist unbestritten. Die Zeit, die kommt nie wieder zurück. Jeden Tag rutschen wir auf dem Kalender ein bisschen nach vorne und wir können all die Tage, die können wir in Erinnerung behalten. Wir können uns darüber freuen, wir können auch die Tage bereuen, aber egal was wir tun, sie kommen nicht mehr zurück. Man kann das Leben nicht zurückspulen und wir müssen versuchen, das beim ersten Mal richtig zu machen. Ein großes Problem, oder viele Dinge können wir mal trainieren, können wir mal ausprobieren. Das Leben kannst du nicht nochmals probieren, du musst es beim ersten Mal richtig machen. Jetzt, die meisten von uns haben im Leben so Überzeugungen. Das ist meistens in der Vergangenheit passiert, wo wir gesagt haben, für das lebe ich. Zum Beispiel eine Frau, die gesagt hat, ich möchte mal eine fürsorgliche Mutter sein. Für das möchte ich leben. Oder du hast mal gesagt, ich setze mein ganzes Leben für die Armen ein. Dafür gebe ich mein Leben. Oder ein Mann, der gesagt hat, ich möchte ein liebender Ehemann sein. Ich möchte Zeit haben für meine Frau und ich möchte es ihr zeigen. Das sind die Überzeugungen. Und dann kommen die Verpflichtungen. Das ist die Arbeit, ist ein Hobby in der Freizeit. Es sind ganz viele andere Dinge. Du musst essen, du musst schlafen und, und. Und wir gehen Verpflichtungen ein und verstehen gar nicht oder oft nicht, was das für verborgene Kosten noch mit sich bringt. Zum Beispiel, da kauft jemand ein Haus auf dem Land. Es ist schön, es ist ruhig, aber jeden Morgen reist du eine Stunde in die Stadt zur Arbeit und am Abend reist du eine Stunde zurück. Du hast Quadratmeter gewonnen, aber du hast ganz viel Zeit mit deiner Familie verloren. Es sind verborgene Kosten, die darin hängen. Du schickst deinen Sohn in den Fußballclub. Und jeder, der ein Kind in den Fußballclub sendet, der weiß, was das für Verpflichtungen mit sich bringt. Jedes Wochenende ein Match oder zwei Matches und Training. Und du musst das Kind fahren und zurück und das Kind fahren und zurück und, und. Handy, eines der größten Verpflichtungen. Durchschnittlich jeder Jugendliche in Europa verbringt 4 Stunden 40 Minuten pro Tag am Handy. Und es gibt eine Überzeugung, die ist vielleicht größer als alles andere. Es ist diese Bindung, die Gott mit uns eingeht. Und bei allen unseren kleinen Entscheidungen, egal ob Beziehung, Arbeit, Freizeit, sollten wir uns fragen, unterstützt mich diese große Überzeugung, gerade das einzuhalten? Und wenn wir diese große Überzeugung, hey, wenn wir die leben wollen, dann müssen sich alle Verpflichtungen dem unterordnen, jede Verpflichtung. Und die Realität im Leben ist aber oft, wir lassen uns dauernd von anderen Verpflichtungen ablenken. Die halten uns einfach davon ab, diese große Überzeugung zu leben, weil wir dauernd, wie dieser Karl, sagen, hey, ich muss zuerst noch etwas anderes. Morgen werde ich beten, morgen werde ich mich für Reich Gottes einsetzen, aber heute habe ich gerade etwas anderes vor. Das geht dann schon. Und das Morgen kommt und es geht wieder nicht, übermorgen kommt, es geht wieder nicht. Unsere Überzeugungen, ganz egal was es ist, die zeigen sich letztendlich so wenig im Alltag, weil sie eben von Hunderten von Sachen überdeckt werden. Weil wir genau das die ganze Zeit haben, das muss ich auch noch tun, das muss ich auch noch erledigen. Und wir sagen, hey, für das lebe ich, für die Armen, für meine Familie und. Aber am Ende nimmt das so wenig Zeit ein für das, was wir überzeugt sind. Und das meiste von dem, was wir leben, sind irgendwelche kleine Verpflichtungen. Und genau davor hat uns Paulus Timotheus, seinen Schüler, gewarnt, hat gesagt, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Soldat lässt sich ablenken vom täglichen Leben, weil es etwas Größeres gibt, für das er lebt. Es geht hier nur noch um eine Sache, nur noch um eine einzige Überzeugung. Und alles andere ordnet sich dem unter. Egal, was es ist. Und das ist das Problem. Es gibt diese Diskrepanz zwischen Überzeugung und Verpflichtung. Und wir denken, hey, unsere Überzeugung, die bestimmt mein Leben. Und am Ende sind es die Verpflichtungen, die unser Leben bestimmen. Weil es so viele gibt davon. Weil sie unser tägliches Leben bestimmen. Und am Ende verbringen wir unser Leben mit den unwichtigen Dingen. Und die Überzeugungen haben nur ganz kleinen Stellenwert. Und Jesus hat das Ziel vom Spiel völlig klar mal definiert. Er hat gesagt, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Letztendlich kommt es nur auf Gott und Menschen an. Diese zwei Dinge, Gott und Menschen. Hey, jetzt werden wir mal ganz, ganz konkret. Man hat eine Studie gemacht und Menschen gefragt am Ende vom Leben, hey, was sind die Dinge, die du bereust? Und dabei kommen 4 Dinge hervor. Das haben die meisten, aber das wurde am meisten genannt von Menschen kurz vor dem Tod. Und wir schauen diese 4 Dinge an und du kannst bei jeder Sache kannst überlegen, sollte ich das in meinem Leben genau ändern? Ist das das, was ich nicht lebe? Damit du am Ende mal nicht bereust. Oder um das geht es. Was am häufigsten genannt wurde von Menschen, kurz vorm Ende ihres Lebens, ist, ich hätte mehr lieben sollen. Gerade steht, denn das Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt doch im Leben so Dinge, die haben wie eine eingebaute Dringlichkeit. Das ist das klingelnde Telefon. Das musst du abnehmen. Oder das WhatsApp, die WhatsApp-Nachricht, die gerade hereingekommen ist, die musst du jetzt lesen. Der Abgabetermin für die Steuererklärung, das musst du einhalten. Oder ein Cholesterinwert von 413. Oder wenn das Papier gebündelt werden muss, das musst du nach draußen tun, oder? Wenn du Schweizer bist. Okay. Aber der Aufruf zu lieben, der klingelt einfach nicht so laut, oder? Der klingelt gar nicht. Die anderen Dinge, die schreien nach dir, aber nicht der Aufruf zu klingeln, zu lieben. Es wird schwierig, oder? Ja, im Alter wird es schwierig. Also, die Frage ist doch, verpassen wir den Aufruf, die Gelegenheit, mit einem Kind auf dem Boden zu sitzen und mal zu spielen, mit genügend Zeit? Oder wie lange ist es her, dass du ein wirklich gutes Gespräch mit einem Freund hattest? Würde es deinem Partner gut tun, wenn ich mal Zeit nehme, um ihm meine Zuneigung zu zeigen? Flüstert dir eine innere Stimme zu, dass du Gott besser kennenlernen solltest und dafür Zeit freisetzt? Nichts davon klingelt. Aber vielleicht wäre es wichtiger als all die Dinge, die dir zuschreien. Ich möchte jetzt deine Aufmerksamkeit. Und da sagen wir, hey, das mache ich an einem anderen Tag, an dem ich nicht so viel um die Ohren habe. Und schon ist dieser Tag gekommen und er ist vorbei und ist gegangen für immer. Und die Geschichte von Karl, der hat seine Familie schon geliebt. Er hat sie geliebt, aber er war einfach so eingenommen von der Arbeit, dass er es verpasst hat, seine Liebe dieser Familie zu zeigen. Wir können die Zeit nicht festhalten, auch wenn wir das wollen. Augenblicke kommen, Augenblicke gehen. Jahre kommen, Jahre fliegen vorbei. Aber im Licht, schau dir sie mal im Licht der Ewigkeit an, die lange gehen wird, dann verwandelt sich all die verschenkte Liebe, die verwandelt sich in etwas Wunderbares. Die Liebe, die kannst du mal mitnehmen. Die hat einen Wert für alle Ewigkeit. Und die wird für alle Ewigkeit nicht verloren sein. Aber du hast nur 50, 60, 70, 80, 90 Jahre dafür, um sie zu zeigen. Die Liebe, die kannst du mal mitnehmen. Was Leute auch ganz, ganz häufig genannt haben, ist, ich hätte mehr lachen sollen. Gerade der freut euch. Hey, und klatscht in die Hände, alle Völker. Lob Gott mit lauten Jubelrufen. Das sagen viele Menschen im Rückblick zu ihrem Leben. Ich hätte einfach mehr lachen sollen. Ich hätte mich mehr über das Leben freuen sollen. Friedrich Buchner hat es mal so formuliert. Ein Witz ist gut, wenn er eine überraschende Wendung nimmt. Wie zum Beispiel Gottes Humor. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Gott sich von allen Völkern ausgerechnet Israel aussucht? Oder dass Sarah mit 90 noch Isaac zur Welt bringt? Oder dass der Retter der Welt in einem Stall zur Welt kommt? Oder wer hätte schon mit einem Schnabeltier gerechnet? Wenn Gott so richtig loslegt, dann singen sogar die Morgensterne und alle Kinder Gottes rufen vor Freude. Warum sich nicht öfter einfach freuen über die kleinen Augenblicke im Leben? Das hat schon der weise Salomo, der hat das vorgeschlagen. Er hat gesagt, hey, das Leben bietet so viel Schönes. Frage ist nur, konzentrieren wir uns dauernd auf all das, was uns fehlt, auf all die Probleme. Und es hilft, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Einfach wieder mal lachen, was wir gerade angestellt haben. Einfach mal lachen darüber, was uns gerade wieder nicht gelungen ist. Sagt, hey, bin gerade ein Idiot. Oder irgend sowas. Und lachen darüber und es geht weiter. Es gibt noch zwei Dinge, die ganz oft genannt werden. Die möchte ich noch behandeln. Das eine ist, was Leute viel sagen, meines Lebens, ich hätte großzügiger geben sollen. Denn Geld kannst du mal nicht mitnehmen in den Sarg. Du kannst deinen Sarg goldig verzieren und ein paar Edelsteine drauf tun, aber du kannst das Geld nicht mitnehmen. Wichtiger wäre, du kannst jetzt aber andere mit deinem Geld segnen. Das wäre wichtig, wenn du Geld hast. Und das Letzte noch, viele sagen, ich hätte mutiger leben sollen. Nicht immer so ein bisschen vorsichtig sein und in dem verharren, was gerade ist und ich gerade schon weiß und ich gerade schon drin lebe. Vielleicht einfach mal Dinge riskieren. Und besonders auch, wenn es um deine Berufung geht. Dort, wo Gott gesagt hat, für das lebe doch. Und dort mal raustreten und sagen, hey, ich tue was. Ich weiß nicht genau, ob es klappt, aber ich glaube, Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Und das mache ich jetzt. Und wenn es mal schief läuft, egal, ich mache weiter. Denn das hat mir Gott gegeben. Und diese Gaben hat er mir gegeben. Darum lass das uns ausleben. Mit Mut. Wir leiden alle an einer Krankheit. Wir haben alle die gleiche Krankheit und die heißt schleichende Verpflichtungen. Die kommen einfach und gehen oft nicht mehr. Es gibt Dinge im Leben, die haben sich einfach so eingeschlichen. Die sind da und wir nehmen sie nicht mehr wahr. Wir halten an diesen Verpflichtungen fest, obwohl sie vielleicht inzwischen gar keinen Sinn mehr ergeben. Wir machen es einfach und tun es einfach jeden Tag, jede Woche, was auch immer. Und es geht so lange weiter, und es geht weiter, und es geht weiter, bis eine Krise kommt. Und oft braucht es eine Krise, bis wir verstehen, hey, was tue ich überhaupt die ganze Zeit? Da gibt es den Vater, der immer zu tun hatte, sein Leben lang, bis seine Tochter von zu Hause wegläuft und in Drogen versumpft. Er hatte nie Zeit und plötzlich hat er Zeit und sucht dringend wochenlang eine Entzugsklinik für seine Tochter. Plötzlich hat man Zeit. Die Krise kommt und plötzlich ist Zeit da. Und es gibt das Ehepaar, das dauernd so beschäftigt war, um miteinander zu reden. Und plötzlich hat es jede Menge Zeit für Eheberater, für Anwälte, für Anwaltsrechnungen und die Suche nach einer Wohnung, wenn die Ehe zerbricht. Oder der Geschäftsmann, der kreative Buchhaltung machen musste, sonst hätte er mit der Konkurrenz nicht mithalten können. Und plötzlich hat er ganz viel Zeit über richtig um falsch nachzudenken, also weil er wegen Amtsverletzung entlassen wird. Und da gibt es den arbeitswütigen, ehrgeizigen, krankhaft ehrgeizigen, der hat plötzlich 24 Stunden im Tag hat er Zeit und denkt darüber nach, warum oder was das Leben eigentlich ausmacht, als auf dem Laborbefund steht bösartig. Wir haben das Leben lang keine Zeit, bis die Krise kommt und uns aufzeigt, um das geht es eigentlich. Lasst uns ein Leben führen, bei dem wir am Ende nicht bereuen, wenn alles zurückgeht in die Kiste. Und irgendwann ist es zu spät, aber jetzt haben wir noch die Möglichkeit. Kümmere dich, hey, um die wichtigen Dinge im Leben. Das, was das Leben ausmacht. Zu lieben, zu lachen, Geld großzügig zu verschenken, mutig zu sein. Denn Paulus hat gesagt, hey, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge, durch die täglichen Dinge des Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Jesus hat uns angeworben. Lass uns so leben, dass er am Ende mit uns zufrieden ist. Und ich glaube, dann sind wir auch selbst zufrieden mit uns, wenn wir am Ende sagen können, hey, ich habe nicht nur geschuftet, ich habe nicht nur Geld angehäuft, es ist mir nicht nur darum gegangen, beliebt zu sein, großes Ansehen zu haben. Ich glaube, wenn wir am Ende vom Leben sagen können, ich habe geliebt, ich habe mich um Menschen gekümmert, ich habe mein Geld großzügig verschenkt, ich war mutig. Also wir haben heute davon gesprochen, dass all die kleinen Verpflichtungen unsere Überzeugungen fressen. Ich habe es mal noch mit dem alten Bild versucht darzustellen, genau. Wird alles gefressen. Nächste Woche hast du Zeit, vielleicht mal in der stillen Zeit darüber nachzudenken. Einfach mal darüber nachzudenken, hey, was mache ich eigentlich? Und hilft es mir am Ende vom Leben gut aufs Leben zurückzuschauen? Oder in der Lebensgruppe, diskutiert doch mal darüber. Was tun wir eigentlich? Einander zu spiegeln, was tust du eigentlich? Ich sehe bei dir, und dieser Außenblick hilft manchmal zu sehen, hey, was tue ich eigentlich? In den nächsten Sonntagen, die auf uns zukommen, es werden ein paar sein, da werden wir miteinander lernen, wie wir das ändern können. Dieses Auffressen von Überzeugungen, sodass wir am Ende sagen können, wow, das war ein Leben, das war erfüllt und ich habe das Richtige getan. Lass uns beten. Gott, wir sind Menschen, die aufgefressen werden von all dem, was wir tun sollten. Das Handy ruft und sagt, hey, das musst du noch lesen. Das Telefon klingelt, diese Arbeit soll getan werden, damit mein Chef zufrieden ist mit mir und und. Und wir rennen Dinge nach, die am Ende keinen Wert haben. Und Jesus, lass uns diese Soldaten sein, die alles auf eine Karte setzen. Lass uns am Ende uns zurufen, hey, das war ein gutes Leben. Und Menschen an meinem Sarg sagen können, wow, der hat ein Leben geführt, das sich gelohnt hat. Er hat Menschen geliebt, hatte Zeit für seine Familie, hat sich für andere eingesetzt. Er konnte lachen, weil er nicht immer gestresst war. Er konnte sich freuen über das Leben. Lass uns das jetzt verstehen. Und Jesus, schenk uns den Mut, etwas zu ändern. Wir brauchen diesen Mut, weil es heißt, wir müssen gewisse Dinge absagen. Schenk uns diesen Mut, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wir müssen mutig sein, damit sich etwas ändert. Und lass es jetzt nicht einfach etwas sein, das wir gehört haben und am Abend haben wir es vergessen und morgen geht alles gleich weiter. Lass uns in dieser Woche Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Weil jetzt ändert sich das und nicht in einem Jahr und 5 Jahren oder so. Wir wollen jetzt etwas tun dafür. Jesus, wir brauchen deine Kraft und deinen Mut dafür. Du hast es uns vorgemacht. Wir wollen dir nachrennen, weil wir deine Nachfolger sind. Amen.